Deutschlandfunk Interview.
Kann die NATO sich Trump-proof, also sicher machen für eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump? Wie muss sie sich verändern? Will sie relevant bleiben? All das ist jetzt Thema im Interview, das wir aus Termingründen vor etwa 2 Stunden aufgezeichnet haben. Ich habe es geführt mit Ulrich Kühn, dem Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und neue Technologien am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Lassen Sie uns zu Beginn einmal nicht über Europa und die Ukraine und die NATO sprechen, sondern über andere strategische Herausforderungen. Den Aufstieg Chinas zum Beispiel. Was bedeutet der strategisch für die NATO?
Nun, der bedeutet insofern eine Herausforderung für die NATO, weil das größte und wichtigste Mitglied der NATO, die USA, ganz klar seit einigen Jahren für sich erkannt haben, die große strategische Herausforderung politisch, ökonomisch, militärisch des 21. Jahrhunderts, das ist China. Und darauf werden sich die Amerikaner fokussieren. Völlig egal, ob da der nächste Präsident Trump oder wieder Biden oder vielleicht auch jemand völlig Unbekanntes sein wird. Dort wird der Fokus der Amerikaner liegen. Und da sie inzwischen nicht mehr die Kraft haben, in Europa vieles zu schultern und gleichzeitig China zu konfrontieren, werden sie zu Lasten der Europäer natürlich hier auch Truppen abziehen und ihr Engagement in Europa verringern. Das ist ganz klar.
Die NATO sucht immer wieder auch den Kontakt zu asiatischen Demokratien, Japan, Südkorea, Australien, einige andere Staaten. Wird aus der NATO ein Verteidigungsbündnis mit asiatischen engen Partnern?
Nun, diese engen Partnerschaften gibt es schon seit längerer Zeit. Was wir nicht sehen werden in nächster Zeit, ist so etwas wie eine globale NATO oder eine asiatische oder indopazifische NATO. So etwas werden wir nicht sehen. Dafür sind dann doch auch die Gemengelagen in Asien andere. Und dafür sind sich auch die Länder, die Partnerländer der USA, teilweise nicht grün, wie beispielsweise Südkorea und Japan, die immer wieder Probleme miteinander haben. Aber wir sehen halt hier einen Wechsel der Strategie der Amerikaner, nämlich mehr auf so kleinere Allianzgruppierungen im Indopazifik zu setzen, beispielsweise mit Indien, beispielsweise mit den Australiern, dann aber auch wieder mit Japan und Südkorea zusammen. Also da passiert einiges.
Die NATO, so wie wir sie kennen, führt eine Diskussion über oder die NATO-Staaten führen eine Diskussion über Verteidigungsausgaben, über Bewaffnungssysteme, über Aufrüstung. Gibt es bei der NATO unter den NATO-Staaten eigentlich eine aus Ihrer Sicht sinnvolle Koordination all dieser Projekte?
Nun, das ist im Grunde das, was angemahnt wird. Und das wird ja nicht nur in Europa vereinzelt von PolitikerInnen angemahnt, sondern eben vor allem auch aus den USA. Und das ist das Argument, das vor allem aus der Partei Donald Trumps, von den Republikanern kommt, dass die sagen, ihr Europäer, schaut euch doch mal an, was ihr zusammen eigentlich ökonomisch und militärisch schaffen könntet, wenn ihr zusammenstehen würdet, wenn ihr poolen würdet, wenn ihr euch untereinander abstimmt in der Verteidigungspolitik, in der Ausgabenpolitik, in der Industriepolitik, dann müsstet ihr gar keine Angst haben vor Russland. Und wenn ihr das von selber aus nicht wollt, und da kommt jetzt Trump ins Spiel, dann werden wir euch dorthin zwingen, euch in Zukunft besser abzustimmen.
Wessen nationales Ego in Europa ist am größten?
Zum jetzigen Zeitpunkt Macrons, das ist ganz klar. Er ist jetzt zunächst einmal gestärkt aus den Wahlen hervorgegangen. Er ist auf Risiko gegangen. Er wurde belohnt für dieses Risiko. Manche befürchten, dass er auch in der Ukraine auf Risiko gehen könnte. Er war ja derjenige, der gesagt hat, dass er nicht ausschließen könne, dass unter bestimmten Umständen er irgendwann gezwungen sein könnte, französische Soldaten in die Ukraine zu schicken. Das heißt, das Momentum ist klar auf Seiten Macrons. Und dann haben wir jetzt eine neue britische Regierung, von der wir noch nicht wissen, wie stark sie sich da positionieren wird. Aber eines ist klar, diese Regierung wird wieder stärker europäisch denken. Das ist gut für Europa, das ist auch gut für die deutsche Politik.
Diese Verteidigungsallianz, wie sie sich nennt, die NATO, lebt von der ultimativen Abschreckung von den Atomwaffen, die 3 Länder besitzen, die Vereinigten Staaten voran natürlich, Großbritannien und Frankreich. Ist diese Abschreckung ausreichend?
Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Abschreckung völlig ausreichend, gerade wenn man das zusammenzählt, was diese 3 Länder haben. Aber man muss natürlich die Frage stellen, was passiert in einer Welt, wo die Amerikaner sich vielleicht zurückziehen oder wo Trump sich hinstellt und sagt, das interessiert mich alles gar nicht mehr, meine Sicherheitsgarantien gelten nur für die Länder, die das 2%-Ziel erreicht haben oder vielleicht schraubt er das auch rauf auf 3%. Und wenn man es aus rein europäischer Perspektive dann betrachtet, dann hätten wir die britischen und französischen Arsenale, das sind nationale Arsenale, die sind also nicht im Sinne der erweiterten Abschreckung konstruiert für die anderen europäischen Partnernationen und da fängt es dann schon an kritisch zu werden und ich befürchte, dass das eine Diskussion sein wird, die wir bekommen, sollte Donald Trump gewählt werden.
Kann sich die NATO überhaupt Trump sicher sozusagen aufstellen? Das wird ja zurzeit ein Stück weit versucht.
Ja, natürlich wird das versucht. Da gibt es dieses Buzzword des Trump-Proofings. Das muss man sich so vorstellen, wie wenn man Regenschutzkleidung anzieht und ganz sicher ist, dass nirgendwo der Regen durchsickert. Das Problem ist nur, das wird in diesem Falle einfach nicht gehen. Die USA sind der große Gorilla im Raum. Sie sind die große Schutz- und Führungsmacht der NATO. Das sind sie seit 75 Jahren. Das hat sich nicht geändert. Und in bestimmten Bereichen werden sich die Europäer anstrengen müssen. Sie werden es auch tun, aber die USA einfach ersetzen, das kann niemand.
Man könnte ja auch dagegen argumentieren und sagen, so etwas, dieses Trump-Proofing, wie Sie das gerade auf Englisch ausgedrückt haben, das ist überhaupt nicht wünschenswert, weil es Wandel, der durch Krise ja vielleicht noch beschleunigt werden könnte, auch bremst.
Ja, man könnte das durchaus so argumentieren. Ich denke, es ist richtig, wenn die Europäer sich jetzt auf das fokussieren, was in nächster Zeit wichtig sein wird. Und das wird wichtig sein, egal ob Biden oder Trump, nämlich die sogenannte konventionelle Abschreckung und Verteidigung in Europa. Das heißt, grundlegendes militärisches Material, Panzer, Schützenpanzer, Flugabwehr, die entsprechenden Truppen dafür entlang der sogenannten Ostflanke der NATO. Da müssen die Europäer einiges tun. Und da sind sie gut beraten, das zu tun, wer auch immer ins Weiße Haus einzieht. Denn nochmal, der Fokus der Amerikaner wird weggehen, zwangsläufig von Europa. Sie werden sich auf China fokussieren und sie erwarten dann von den Europäern, dass wir diese Verteidigungslast in unserem eigenen Sinne und in unserem eigenen Interesse dann auch selber schultern.
Sie würden also sagen, Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, hat recht, wenn er sich ärgert darüber, dass er weniger Geld aus dem Haushalt bekommt, als er bestellt hat.
Das ist richtig, dass er sich darüber ärgert. Ich würde mich auch über andere ärgern. Ich würde mich über die ärgern, die der Meinung sind, dass man einfach mehr in die Verteidigung investieren kann und dann an anderer Stelle spart. Das wird nicht möglich sein, denn das wird die Bevölkerung nicht mitmachen. Man kann nicht der Bevölkerung vermitteln, dass man einerseits in die Aufrüstung investiert und gleichzeitig bei Sozialausgaben beispielsweise dann kürzt. Das wird nicht gehen. Und wer da meiner Meinung nach ein ganz schlechtes Bild abgibt, das ist die Union, denn die CDU/CSU hat es für ein erklärtes Ziel für sich gemacht, dass man in die Verteidigung investieren muss und gleichzeitig rücken sie aber nicht von der Schuldenbremse ab. Das heißt, wir stehen eher vor der Diskussion, wann wird Deutschland ausreichend Geld zur Verfügung stehen, unter anderem für Verteidigung, wann fällt die Schuldenbremse?
Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Herr Kühn, danke für das Gespräch.
Gerne.